HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Ein Viertel der Männer zwischen 20 und 39 sagen, dass sie keine Väter werden wollen.
Wer trinkt viel Bier und furzt im Bett?
Und ist ja die Frage, wie wird das honoriert, auch von der Gesellschaft? Wird das wertgeschätzt? Ja? Findet man das klasse, dass Väter jetzt mit ihren Kindern kochen, backen, schmusen?
Wer geht auf ein Bier in die Kneipe rein und kommt früh um vier, stopfvoll heim?
Ich muss auch sagen, manchmal bin ich glücklich, wenn ich morgens um 7 aus dem Haus gehe, weil ich muss ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich weniger stressvoll auf der Arbeit als zu Hause.
Es ist dein Vater, ja, dein Vater.
Ich würde lieber nicht arbeiten und mich um ein Kind kümmern. Ich bin selbstständig. Das wird schwierig werden.
In unserer Gesellschaft kommen für Kinder die Väter zum Teil gar nicht mehr vor.
Geht am Samstag zum Fußballspiel, säuft dabei und schimpft sehr viel, wer droht dem Schiedsrichter mit dem Tod.
37% der befragten Väter gelten als sehr verunsichert.
Wer ist denn mit dem größten Säufer, du?
Es gibt eben viele Studien, die inzwischen ja belegen, dass insbesondere die sozialen und die emotionalen Kompetenzen gefördert werden, wenn ein Vater anwesend ist und mit den Kindern spielt.
Es ist dein Vater, ja, dein Vater.
Ich glaube, dass ganz oft Väter kein Gefühl und kein Bewusstsein dafür haben, vielleicht auch, weil sie es selber nicht anders erlebt haben, wie wichtig es ist, auch für sie selber mit Kindern zusammen zu sein.
Vater.
Und morgen ist Himmelfahrt. Da soll es Väter geben, die mit Bollerwägen und Bierkästen zu einem Himmelfahrtskommando im Freien unterwegs sind, zum Vatertag im Suff, ohne die Kinder. So will es das Klischee. Dabei haben die meisten Väter morgen etwas anderes vor, aus den Gründen, die sie auch schon in unserer Collage gehört haben. Der eine bleibt daheim, baut ein Baumhaus für seinen Nachwuchs. Der andere zieht den Bollerwagen, packt aber die Kinder rein, zusammen mit anderen Vätern. Der nächste bespielt seinen Computer, weil so viele Mails beantwortet werden müssen, auch am Feiertag. Manche Väter gehen morgen allein ins Freie, weil sie ihre Kinder zwar gerne sehen würden, aber nicht dürfen. Wieder ein anderer liest ein Buch über moderne Väterrollen, während sich die Mama um die lieben Kleinen kümmert. Oder er begibt sich morgen in einen Vater-Kind-Kur des Müttergenesungswerks, weil sie Ernährer und Erzieher sind und davon chronisch erschöpft. Es gibt so viele unterschiedliche Typen von Vätern, dass sie längst nicht alle in eine Tagsendung passen. Aber wenn man die öffentliche Diskussion verfolgt, die vielen zahllosen Publikationen zum Vatersein, dann gibt es etwas Verbindendes. Es setzen sich nämlich alle mehr oder weniger intensiv mit ihrer Rolle auseinander. Bin ich ein guter Daddy? Mache ich alles richtig? Oder bin ich so überfordert von Job, Partnerschaft und Kind, dass ich morgen den Bollerwagen mit Bier vollpacke und mir zusammen mit den Kumpels den Gong gebe, um mal ein paar Stunden lang ganz ich selbst zu sein? Ohne die Familie. Eines ist jedenfalls gewiss, und so haben wir auch diese Ausgabe des Tags überschrieben: Vatersein ist kein Himmelfahrtskommando. Sie sollten nur ein paar Dinge beachten. Hier ein Vorschlag von Florian von Westerholt.
Der kleine Erziehungsratgeber. Heute Vatertag.
Ob die Kinder wirklich gut erzogen sind,
natürlich,
zeigt sich erst am Vatertag.
Es ist sieben.
Um 7 Uhr möchte ich sanft geweckt werden.
La, la, la.
Ich brauche Pantoffeln.
Hab ich Pantoffeln?
Pantoffeln, Pantoffeln.
Bitte schön.
Dann will ich duschen.
Tür aufhalten.
Tür auf.
Und das Handtuch?
Handtuch.
Ja.
Bitte schön.
Dann gibt es ein entspanntes Frühstück mit Ei.
3,5 Minuten.
Toast.
Mit Lackscheibchen.
Und Zeitung.
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 Bitte schön.
Und jetzt kann es losgehen.
Jawohl.
Wo ist der Bollerwagen?
Fit.
Und fertig.
Schon gepackt.
Womit?
Limonade.
Schokolade.
Kitze.
Und Bier.
Nö.
Das will ich nicht.
Nein.
Und schon ist alles fertig. Wie bitte?
Sonst kriegst du unseren Bollerwagen nicht.
Seien Sie am Vatertag ein Vorbild.
Ja, ja, ja.
Nehmen Sie Ihre Kinder mit.
Ich ziehe auch den Bollerwagen.
Nein, ich.
Nein, nein.
Die anderen werden staunen, denn...
Wir können sogar grölen.
Ein Beispiel.
Olé, 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 olé.
Na, sind Ihre Kinder auch so gut erzogen?
Wir können noch mehr.
Vorbildlich.
Wir können sogar leihen.
Mit gut erzogenen Kindern...
Können Sie überall allen.
Sogar am Vatertag.
Püsselchen.
Also, liebe Leute,
bis zum nächsten Mal.
Bei unserem kleinen Erziehungsratgeber.
Und wenn das Wetter dann noch mitspielt, dann wird der Vatertag perfekt sein. Jedenfalls in einer zufriedenen Familie. Dann klappt's auch mit dem Bollerwagen. Wie aber geht's Vätern, die mit ihrer Rolle nicht so klarkommen wie in unserem kleinen Erziehungsratgeber? Einer, der das genau im Blick hat, ist der Psychologe und Marktforscher Stefan Grünewald. Gerade hat er bei Kiepenheuer und Witsch das Buch veröffentlicht »Wie tickt Deutschland?« Wie er selber tickt, hat er uns heute Mittag verraten. Am Vatertag ist er nicht in Köln, wo er lebt und im Rheingold-Institut arbeitet, sondern auf einer Insel in der Nordsee. Ich fragte ihn vorhin zuerst, was er aus der Zahl der wachsenden Eheschließungen macht und aus der Tatsache, dass Ehen wieder länger halten als vor 25 Jahren. Ist das ein neues Bekenntnis zum bürgerlichen Leben, zur Familie?
Ja, wir erleben seit 2010 eine Jugend, die das Gefühl hat, in einer brüchigen Welt zu leben. Und angesichts dieser Brüchigkeit wächst die Sehnsucht nach Unverbrüchlichkeit, nach Treue, sodass wir heute, wir sprechen von der Generation Biedermeier, die jetzt Mitte, Ende 20 ist, heute erleben, dass sich diese Generation so teilt in die, die wirklich treu und rechtschaffen ihre Beziehungen führen. Und daneben gibt es natürlich die Tindereien, die Ungebundenen, die polyamorösen Jugendlichen. Aber sobald eine feste Partnerschaft da ist, ist Treue ein ganz, ganz wichtiger Wert.
Und sobald eine feste Partnerschaft da ist, redet man ja auch zwischen Mann und Frau über Familiengründung, jedenfalls in den meisten Fällen. Fühlen sich junge Männer wieder sicherer? Wir wollen Vater werden. Wir trauen uns das zu.
Ja, also es gibt natürlich den Wunsch, Vater zu werden, weil das auch nochmal die Familie stabilisiert. Grundsätzlich erlebe ich in tiefen Interviews immer wieder, dass die Männer im beruflichen Umfeld viel, viel sicherer, viel souveräner auch von der Körpersprache auftreten. Also sie strotzen da förmlich vor Funktionspotenz, weil sie in einem klaren Regelwerk sind. Zu Hause in der Familie herrscht oft eine Verantwortungsdiffusion. Also man weiß gar nicht, was ist jetzt meine klare Rolle. Es gibt eine große Unsicherheit, wie der Mann heute sein soll. Und das führt dazu, dass in dem Moment, wo man im tiefen Interview sagt, lieber Mann, jetzt reden wir über Familie, kippen sie aus dieser Funktionspotenz in eine Art Privatinsolvenz.
Das heißt, über den Beruf zu reden fällt ihnen leicht, über die Familie zu sprechen aber schwer. Verändern sich dann auch Körperhaltung und Stimme? Wie spüren sie, oh, da ist Verunsicherung?
Also das macht sich an einer Körperhaltung, also manchmal sacken die Männer dann wirklich in sich zusammen und man spürt immer die Suchbewegung. Es gibt eigentlich gar kein klares Bild mehr, wie man als Mann heute sein soll. Früher war man als Mann so der durchsetzungsstarke Patriarch. In den 70er, 80er Jahren nach 68 hat es gerade in Deutschland eine fulminante Umwertung des Männerbildes gegeben. Der Mann sollte halt nicht mehr hart wie Kruppstahl sein, sondern weich, bedächtig, selbstreflektiert, frauenverstehend. Auf einmal waren zwei Regieanweisungen da. Das hat die Männer in eine gewisse Orientierungskrise gebracht. Und was wir immer wieder erleben, weil die Männer nicht genau wissen, wie Mann zu sein hat, orientieren sich viele Männer unterschwellig an dem, was die Partnerin von ihnen erwartet. Also sie machen auf lieb Kind, sie werden brav und folgsam und verlieren dadurch sehr stark an Authentizität. Also der größte Männertypus, den ich im Buch beschreibe, ist mit 27% der sogenannte Schoßhund. Also der Mann, der all das tut, was die Frau ihm sagt, der brav Pfötchen gibt und nur heimlich im Internet mal einen Pantoffel zerbeißt.
Das heißt, Ihrer Beobachtung nach, Mütter sind in den Paarbeziehungen dominant und Männer ordnen sich unter?
Mütter sind, angefangen schon in der Jugend, als junge Frauen die treibende Kraft, sie stiften die Beziehungen, sie gemeinen quasi den Mann in ihre eigene Familie ein. Wenn dann geheiratet wird, dann dominieren sie in sehr vielen Bereichen. Sie brillieren im Multitasking, sie übernehmen Verantwortung, sie delegieren zwar bestimmte Bereiche, aber es fällt ihnen mitunter schwer, die Verantwortung komplett loszulassen. Und wir haben eine Situation, dass wir im beruflichen Spektrum die Emanzipation noch lange nicht erreicht haben. Im privaten Spektrum erlebe ich so eine subtile Vorherrschaft der Frauen.
Das heißt also, Männer haben gar nicht so die Chance, ein eigenständiges, authentisches Bild vom Vatersein zu entwickeln, weil ihnen Frauen immer sagen, oder die Partnerin, tu dies, tu das?
Also das ist die große Falle, wenn Männer auf Liebkind machen, wenn sie im Grunde genommen brav und folgsam sind, dann verlieren sie an Glaubwürdigkeit, dann sind sie nicht mehr authentisch, dann werden sie auf kurz oder lang von ihren Partnerinnen auch nicht mehr geliebt. Sie sind langweilig, weil sie keine Reibungsfläche bieten und sie sind auch kein gutes Rollenmodell für ihre Kinder. Also da ist es wichtig, dass die Männer bei sich bleiben, dass sie überlegen, was sind meine Wünsche, was sind meine Haltungen. Die stelle ich natürlich auch zur Disposition, aber ich verleugne sie nicht.
Interessant finde ich in Ihren Untersuchungen, dass sich Frauen, obwohl sie das Ansagerecht in der Beziehung haben gegenüber dem Mann, dem Vater, tu dies, tu jenes, dass sie sich häufiger als alleinerziehend empfinden, obwohl sie einen Partner haben. Wie passt das denn zusammen?
Das ist auf den ersten Blick wirklich ein Widerspruch. Und in vielen Interviews haben wir erst am Ende des Interviews gemerkt, da gibt es tatsächlich einen Mann, der auch im Haushalt mithilft. Was passiert war, viele Frauen von heute haben wirklich das Gefühl, sie müssen auf allen Ebenen perfekt brillieren. Sie müssen die tolle Mutter sein, die Karrierefrau, die attraktive Gespielin, die Freundin, die ihren Freundinnenkreis bespaßt, die Frau, die sich selbst verwirklicht. Und das führt dazu, dass am Ende des Tages häufig ein schlechtes Gewissen da ist, dass man die Kinder nicht genug versorgt hat, dass im Büro was liegen geblieben ist, man auf Sex schon lange keine Lust mehr hat und so weiter und so fort. Das heißt, man ist bestrebt, immer wieder selbst den Beweis anzutreten, dass man auf all diesen Ebenen Großes leistet und die Hilfsleistungen, die manchmal von den Männern kommen, werden von einigen Frauen, nicht von allen ausgeblendet, weil sie quasi an dem Stolz nagen, alles selber geschaffen zu haben.
Aber jetzt mal, nach dem, was Sie sagen, woher kommt denn dieser Erwartungsdruck? Wer baut denn den auf?
Also bei den Frauen ist es so, dass wir in einer Welt leben, wo es wirklich multiple Perfektionsdiktate gibt. Die werden natürlich durch die Medien gespeist, zum Teil aber auch über eine Konkurrenz der Mütter. Selbst wenn die Mutter merkt, dass sie in allen Ebenen, die ich eben beschrieben habe, nicht brillieren kann, will sie mitunter zumindest dann die bessere Mutter sein und konkurriert von daher mit ihren Bekannten und Freundinnen, wer grundsätzlich die originellste, die liebevollste Mutter ist. Dann gibt es so seltsame Formen wie das Butterdosel-Battle, wo also morgens Gürkchen geschnitzt werden und Möhrchen drapiert werden, um den Kindern das bestmögliche Butterbrot mit auf den Weg zu geben. Bei den Männern ist es so, dass da eher eine Orientierungskrise da ist. Da ist halt nicht mehr dieses klare Rollenbild gibt und dieses Orientierungsvakuum erzeugt letztendlich einen eigenen Druck, weil man stillschweigend geneigt ist, sich am Blick oder an der vermeintlichen Maßgabe seiner Frau zu orientieren.
Also, um das mal schlicht zusammenzufassen, Vater werden, im Beruf was stemmen, die Partnerschaft richtig zu organisieren und gleichzeitig cool bleiben, das geht eigentlich gar nicht, oder?
Das geht. Also das, was ich auch quasi immer wieder empfehle, der Mann soll im Grunde genommen streitbar sein. Er soll seine eigene Position beziehen, aber er darf da nicht zum herrischen Tyrannen werden. Also es gibt im Moment in der Männerbewegung eine Sehnsucht nach dem starken Mann, nach Erdogan, nach Trump, die sich alles rausnehmen. Der Mann will nicht mehr die brave Putte sein, sondern eher so durchsetzungsstärk wie Putin. Das wäre aber ein Rückfall in archaische Zeiten, die wir Gott sei Dank überwunden haben. Es gibt einen Mittelweg zwischen braver Folgsamkeit und tyrannischer Durchsetzung und das ist der Mann, der im Grunde genommen streitbar ist, der aber bereit ist, auf Augenhöhe seine Position zur Disposition zu setzen und der bereit ist, in einem Auseinandersetzungsprozess wirklich tragfähige Lösungen für die Beziehung, für die Familie zu finden.
Vatersein in einer aufgewühlten Gesellschaft, soweit die Einschätzung und Erkenntnisse des Psychologen, Marktforschers und Buchautors Stefan Grünewald. Wie tickt Deutschland und wie ticken seine Väter? Das ist im Jahr 2019, Sie haben es in diesem Gespräch auch gehört, viel schwerer zu beantworten als, sagen wir, noch vor 70 Jahren, zu der Zeit, in der unser Grundgesetz geschrieben wurde und der großartige Autor Wolf Schmidt die Figur des Baba Hesselbach erfand, den er dann auch selber spielte, erst ab 1949 im Hörfunk, später dann im Fernsehen. Die Serie ist Kult bis heute, auch weil Baba Hesselbach der unumschränkte Herr und Vater in seiner Familie war, bis ihm die Mama widersprach. Für alle Außerirdischen, die die Serie nicht kennen, hier ein kleiner Hesselbach-Führer von Thorsten Schweinhardt.
Ach, also das muss man der Mama Lasse Grünsus machen, das kann sie.
Das erste Wort hat natürlich der Baba, Karl Hesselbach alias Wolf Schmidt, Vater und damit unangefochtenes Oberhaupt einer typisch hessischen Familie in den 50er Jahren. Naja, unangefochten. Schon in der ersten Folge der legendären Hörspielserie muss Baba seinen Status als Patriarch verteidigen. Und sei es auch nur bei der Frage, wie viel Eier er zur grünen Soße bekommt.
Also du hör mal, ein bisschen Ei, das kennst du aber auch noch drin lassen, Baba.
Also man wird sich doch in seinem eigenen Haus noch ein bisschen grüne Soße nehmen dürfen.
Ja, nehme ich schon, aber nicht Fische.
Futterneid am grüne Soßetopf. Ein treffendes Bild für den täglichen Machtkampf im Hause Hesselbach. Babas unverwüstliche Gegenspielerin ist seine Frau, kurz Mama, mit ihrem Schlachtruf.
Ei, Karl!
Am Ende setzt Mama sich meistens durch, allerdings erst nach einem so ausgedehnten wie pointierten Wortgefecht. Und wenn die Argumente ausgehen, tut es für Baba auch der Grundsatz, wer schreit, hat recht.
Dieser 20-Mark-Schein hat mir bewiesen, dass ich in meiner grenzenlosen Güte und Nachsicht die Tüchel in meiner Familie leider viel zu locker gelassen habe. Meine Anordnung wird überhaupt nicht mehr Folge geleistet. Die Familienmoral wird untergraben, jetzt werde ich schon mal ganz andere Seite aufziehen, etwa.
An diesem Punkt ist Baba aber schon selbst klar, dass er verloren hat. Man hat es halt nicht leicht als Vater und Ehemann.
Was das ist? Ein Ehemann, das ist einer, der ausgepresst wird wie eine Zitrone lebenslänglich von seiner Frau und seinen Kindern.
Das ist nicht wahr, aber es stimmt.
Natürlich stimmt das. Gegen seine Kinder hat der brüllende Patriarch keine Chance. Vor allem Tochter Annelies weiß ganz genau, was sie tun muss, damit ihr Baba schwach wird.
Na ja, gut, also 6 Mark von mir aus. Das tut man nicht all, wenn man so mit alle töchterlichen Reize umgarnt wird. Aber du kommst nur Schmuse und Kiese, wenn du was haben willst von mir. Das werde ich mal merken. Ich will auch sonst also mal ein bisschen gekisst werden. Wozu hat man sich dann sowas großgezogen?
Wolf Schmidt spielt nicht nur Baba Hesselbach in allen Hörspiel- und Fernsehfolgen. Er ist auch geistiger Vater der Hesselbachs. Die Kinder seiner fiktiven Familie sind alle schon erwachsen. Ein väterlicher Wunschtraum?
Wenn die Kinder erwachsen sind, dann sind die Mütter gewöhnlich die Letzte, die das begreifen, dass sie erwachsen sind. Manche begreifen es nie. Der Vater dagegen, naja, der spielt ja halt also mal mit den Kindern, wenn sie klein sind, aber im Grunde genommen kann er doch nichts rechts mit anfangen.
Auch Wolf Schmidt hatte Kinder. Anja, Susanne und Michael. Außerdem noch Sohn Stefan, der tragischerweise im Alter von 10 Jahren starb. Die Liebe zu seinen Kindern hat Schmidt auch Baba Hesselbach in den Mund gelegt.
Ich will keine Achtung von meinen erwachsenen Kindern, sondern Ehrlichkeit. Ich will nicht wie rohe Eifern behandelt werden. Bin froh, dass ich erwachsene Kinder habe, mit denen ich offen schwätzen kann. Aber mit wem kann ich dann sonst offen schwätzen, wie mir der Schnabel gewachsen ist? Mit fremden Leuten? Richtig Freund sein, das kann man nur mit Leuten, zu denen man gehört. Und ich will ein Freund meiner Kinder sein, weiter nix.
Als Freund seiner Kinder, als Ehemann und Firmenchef nimmt Baba kein Blatt vor den Mund. Er schwadroniert und monologisiert, bodenständig hessisch und trotzdem literarisch geschliffen, auch wenn Baba mal so richtig der Kragen platzt.
Wann ich dir jetzt sage, was du bist, dann könnte das nur eine Beleidigung schwersten Kaliber sein. Deswegen sage ich lieber nicht, was du bist. Aber ich kann dir nur sagen, dass ein ganzer theologischer Gatter nicht ausreichend steht, um das auszudrücken, was ich auszudrücken hätte, wenn ich sagen wollte, was du bist.
Doch auf so ein Wortgewitter folgt bei den Hesselbachs am Ende immer Sonnenschein.
Mama, ich liebe dich.
Ach, so gehst mir ja so auf die Nerven mit der dummen Babelei, Karl.
Es ist eigentlich alles wie 2019, insofern sind die Hesselbachs ganz auf der Höhe der Zeit. Aber ein Schoßhund, wie der Psychologe Stefan Grünewald junge moderne Väter vorhin beschrieb, das war der Baba jedenfalls nicht. Weshalb hier wieder ein kleiner Erziehungsratgeber fällig ist. Morgen ist schließlich Vatertag.
Der kleine Erziehungsratgeber.
Heute fahr doch mal wie Papa.
Ein Jugendlicher, der den Führerschein gemacht hat, denkt oft, damit wäre es getan.
Aber weit gefehlt.
Da müssen Sie mal Moritz sehen, wenn er mit uns unterwegs ist.
Wie oft heißt es da?
Sag mal, musst du hier 50 fahren?
Aber hier ist nur 50 erlaubt.
Aber hier ist nur 50 erlaubt.
Sag mal.
Wenig später dann?
Kannst du nicht mal 50 fahren?
Hallo?
Und dann?
Ey, da war ein Stoppschild.
Boah.
Und später?
Musst du bei jedem Stoppschild halten?
Nicht immer blinken.
Ja, wie soll ich denn machen? Fahr doch mal wie Papa.
Da stellt sich die Frage, wie kommt es, dass der Erziehungsberechtigte für viele Kinder so ein vorbildlicher Fahrer ist?
Ja, der fährt wie so ein Gott.
Das Auto wird zu so einer Wolke.
Man schwebt so dahin.
So locker.
So unangestrengt.
Mal beim Stoppschild so ganz leicht angebremst.
Mal so zack, ein bisschen geblinkt.
Mal auf die Hupe gedrückt.
Mal jemanden beschimpft.
Mal gegen die Laterne gefahren.
Aber so unbeschwert.
So liebenswert.
Unterm Strich bleibt festzuhalten.
Papa ist einfach der allerbeste Autofahrer.
Und das vor allen Dingen deswegen.
Weil es immer
absolut
in jeder Hinsicht
völlig undenkbar war,
seine Fahrweise zu kritisieren.
Denn das wäre ganz übel ausgegangen.
Also, bis zum nächsten Mal.
Aber jetzt sitzt der Moritz am Steuer.
Bei unserem kleinen Erziehungsratgeber.
Aber weil morgen Vatertag ist, möchten wir jetzt mal Vätern den Rücken stärken. Bisher galt quasi als Naturgesetz, dass Mütter die wichtigsten Bezugspersonen ihrer Kinder seien. Neuerdings aber sagen Forscher, rein biologisch sind Väter genauso auf ein Kind eingestellt und mehr noch. Kinder mit einer stabilen Beziehung zum Vater, die hätten mehr Selbstbewusstsein und sind psychisch widerstandsfähiger. Professor Jörg Maywald, aus Ihren Kenntnissen als Psychologe und Pädagoge und auch als Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind, wie wichtig sind Väter vom Familieneinkommen mal abgesehen?
Nun, Väter sind ein Glück für die Kinder. Jedenfalls dann, wenn sie nicht nur biologischer Vater sind, also Erzeuger und vielleicht auch rechtlicher Vater sind, also Sorgeberechtigter, sondern vor allem dann, wenn sie anwesend sind, wenn sie den Alltag mit den Kindern teilen, dann sind sie wirklich ein großes Glück für jedes Kind. Das hat viele Gründe. Zum einen, Väter sind eine zweite Person. Es gibt eben nicht nur die Mütter und ja, auch sie bieten ja viel Zuwendung, Geborgenheit. Sie sind Vorbild, Anregung, Förderung, Rückmeldung dem Kind gegenüber, auch Bestätigung für jedes Mädchen, für jeden Jungen, sehr, sehr wichtig. Sie sind aber auch andere Personen, sind eben anders als die Mütter. Das ist nicht jetzt in bestimmten Rollenklischees zu verstehen, sondern sie tun Dinge auf andere Weise, jeder Vater auf seine eigene Weise. Das Wickeln ist eben nicht das Gleiche, wenn Mama wickelt, wenn Papa wickelt, dann ist es eben anders. Und die Kinder machen eine ganz wichtige, grundlegende Erfahrung, dass nämlich am Ende sie gewickelt sind. Das heißt, dass man dasselbe auf unterschiedliche Art und Weise machen kann. Väter sind gewissermaßen die Alternative im Leben. Und das ist sehr, sehr wichtig für Kinder.
Jetzt weist man ja den Müttern die Fähigkeit zu Wärme, Schutz und Fürsorge zu, dass sie das bieten können. Was bringen denn Männer ein? Und ergänzt das die Fähigkeiten und Rollen von Müttern?
Sicherlich sind sie eine Ergänzung, aber bitte nicht in biologisch vorgegebenem Sinne. Auch Väter können bemuttern, wie übrigens auch Mütter anregen, explorieren, also die Umgebung erkunden können. Auch Mütter klettern mit Kindern auf den Baum. Es gibt gewisse Neigungen von Vätern, die stärker ausgeprägt sind als bei Müttern. Beispielsweise das motorische mehr gerichtet sein, mehr in die Welt hinaus sich orientieren. Das liegt in gewisser Hinsicht auch mitbedingt an biologischen Aspekten. Also die Schwangerschaft ist nun mal mit der Mutter verbunden, die Geburt, das Stillen selbstverständlich. Da haben Väter eine gewisse andere Rolle, aber das ebnet sich sehr ein, ist kulturell natürlich überformt und die individuellen Unterschiede zwischen dem Vater und der Mutter sind oft viel größer als die zwischen den Geschlechtern.
Aber Sie würden sagen, für die Entwicklung eines Kindes ist es ganz wichtig, zwei unterschiedliche Bezugspersonen zu haben?
Genau, davon gehe ich aus. Es ist einmal ein Stück Sicherheit. Zwei sind besser als eine Person, übrigens auch, wenn mal einer ausfällt. Dann sind sie Vielfalt bietend. Das ist für ein Kind sehr wichtig, dass es eben nicht nur auf eine Person gerichtet ist, sondern im Alltag, nicht nur in der Kita dann später oder in der Schule, sondern im Alltag der Familie auch Alternativen zur Verfügung stehen. Wenn ich bei Mama nicht weiterkomme, dann gehe ich eben zu Papa oder umgekehrt. Das ist für ein Kind ein großer Gewinn. Und es gibt schon so etwas wie Väterlichkeit, aber hier nochmal nicht biologisch festgelegt.
zwei unterschiedliche Bezugspersonen können dann auch sein, zwei Frauen oder zwei Männer, die ein Kind erziehen. Verstehe ich das recht?
Selbstverständlich ist das möglich. Also gleichgeschlechtliche Eltern sind genauso gut, das Wohl des Kindes betreffend, wie verschiedengeschlechtliche Eltern. Dennoch, aber das ist ja üblicherweise auch gegeben, sollten Kinder natürlich auch, die jetzt beispielsweise mit zwei Müttern oder zwei Vätern aufwachsen, dann im Alltag, vor allem wenn sie außerhalb der Familie Kontakte erleben, also Krippe, Kita und so weiter, natürlich auch mit der Vielfalt der Geschlechter, also Männer und Frauen, die Gelegenheit haben, zusammenzukommen.
Wir haben zu Beginn der Sendung gehört, wie verunsichert junge Väter oft sind, was ihre Rolle betrifft. Instinktiv machen nicht mehr viele alles richtig. Ist es das, was fehlt, der Instinkt, dem man selber alles zutraut?
Och, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, zunächst mal liegt die Verunsicherung darin begründet, dass Väter heute, also heutzutage Väter, eben auch wenig Vorbilder haben. Ihre eigenen Väter waren eben nicht so, mussten auch und konnten auch gar nicht so sein. Beispielsweise mein eigener Vater war nicht bei meiner Geburt dabei, hat übrigens sehr darunter gelitten, wie er mir später anvertraute. Das war damals eben gar nicht möglich. Die Arbeitswelt, die Familienwelt war darauf nicht eingestellt. Das heißt, Väter heute müssen tatsächlich ein Abenteuergeist entwickeln, etwas Neues sich erobern, wofür es nicht so einfach Vorbilder gibt. Und das ist erstmal auch mit Verunsicherung verbunden.
Professor Jörg Maywald, besten Dank bis hierher. Wir sprechen uns gegen Ende der Sendung wieder. Dann schauen wir zusammen auf Väter in der Arbeitswelt und in Gesetzestexten. Sie hören H2 der Tag, Vater sein, kein Himmelfahrtskommando. Aber leid tun können sie einem schon. Die Fülle an Literatur über das Thema Vatersein und cool bleiben, die ist praktisch unüberschaubar. Wer da anfängt zu lesen, der hat keine Zeit mehr fürs Spielen mit seinem Kind. Etwas kürzer ist die Zeit, die junge Väter im Kino verbringen. 90 Minuten dauert ein Spielfilm. Aber auch dort findet man eindeutige Orientierung und Vorbilder nicht. Väter sind auch im Film so verschieden wie in der Realität. Ulrich Sonnenschein zeigt Ihnen das jetzt mal auf seinem kleinen Streifzug.
Das Kino besteht quasi aus Familiengeschichten. Nicht nur, weil jeder einen hat, ist der Vater eine Figur, die sämtliche Variationen durchlaufen kann. Dabei ist der Vater wider Willen der prägnanteste. In Til Schweigers Kokowé soll sich Henry plötzlich um seine unbekannte 8-jährige Tochter kümmern.
Ich kann mich nicht um sie kümmern, ich kann mit Kindern nicht umgehen. Ich kann sie noch nicht mal leiden.
Da nützen auch gut gemeinte ärztliche Ratschläge nichts.
Wissen Sie, wie das ist, ein Kind zu lieben, wenn die Liebe pur ist, bedingungslos? Das ist das schönste Gefühl auf der Welt.
Es vergehen knapp 70 Filmminuten, bis er vom frechen Charme seiner Tochter überwältigt wird. Der Rest ist Happy End. Ebenfalls beliebt ist der fantastische Vater, der seinen Kindern eine Welt eröffnet, die es so gar nicht gibt. In Tim Burtons wunderbarem Märchenfilm Big Fish findet sich der Vater mit den Grenzen der Wirklichkeit einfach nicht ab.
Dad, kann ich mit dir reden? Ich hab dir deine Geschichten viel zu lange abgenommen und komm mir vor wie ein Idiot, weil ich dir vertraut habe.
Du denkst, ich bin falsch?
Manchmal aber ist das Falsche das einzig Richtige. In Roberto Benignis Das Leben ist schön macht die Fantasie des Vaters aus der tödlichen Welt des Konzentrationslagers für seinen Sohn ein lustiges Spiel.
Mama, du solltest uns sehen. Papa nimmt mich in der Karre mit, aber er kann sie gar nicht schieben. Wir lachen uns kaputt und ich glaube, wir gewinnen.
Ein weiterer Topos ist der kämpferische Vater, der alles für seine Kinder tut. In Roman Polanskis Gott des Gemetzels beginnt dieser väterliche Einsatz ganz harmlos und steigert sich dann auf imposante Weise.
Nach einem Streit schlug der 11-jährige Zachary Cowan bewaffnet mit einem Stock.
Bewaffnet?
Michael, was sagen wir? Ausgestattet, ausgerüstet, ausgestattet mit einem Stock, okay?
Viel umfassender ist der Einsatz von Viggo Mortensen in dem bewegenden Film Captain Fantastic, einmal Wildnis und zurück. Aus tiefem Misstrauen der oberflächlichen Welt gegenüber ist er mit seiner Familie in die Wildnis geflüchtet. Dort unterzieht er seine 6 Kinder einem außergewöhnlichen, geistigen wie körperlichen Training, bei dem keine Schule mithalten kann. Bis es zu einem tragischen Ereignis kommt.
Eure Mutter ist tot. Wir sind eine Familie.
Ich habe gerade mein Kind verloren. Wo immer du auch sein magst, bleib dort. Sonst lasse ich dich verhaften.
Aber auch bei der Rückkehr in die Zivilisation gibt sich Ben weiter kämpferisch.
Dad, krieg ich auch Wein?
Klar, warum nicht?
Na
Wein. Kinder trinken keinen Wein.
Das ist bekömmlich. Kein Crack.
Dann gibt es natürlich die Väter, die sich aus dem Familienleben ausklinken. Oder wie Loriot in Papa Anteportas zwangsläufig wieder dorthin zurückkehren.
Ab morgen bin ich voll und ganz für meine Familie da.
Was heißt denn das?
Ich bin pensioniert.
Dann hole ich mal den Nachtisch.
Die Vaterfigur, die sich selbst entdeckt, ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Komödie. In der turbulenten britischen Satire Sterben für Anfänger wird aus dem treusorgenden Familienvater posthum eine Tunte.
Ich habe ein paar Fotos, die ich Ihnen zeigen wollte. Das ist Ihr Dad, kostümiert als römischer Centurio.
Damals wusste Peter Dinklage noch nicht, dass er in der Rolle des vatermordenden Sohnes in Game of Thrones einmal weltberühmt werden sollte. Was noch fehlt, ist der böse Vater, der seine Kinder missbraucht, quält oder demütigt, wie in Mark Fosters Monsters Ball.
Du bist ein Schwächling, du bist wie deine verdammte Mutter!
Der offenen Demütigung folgt das Tabu. In Thomas Winterbergs Fest wird der Vater zu seinem 60. Geburtstag für den sexuellen Missbrauch an seinen Kindern öffentlich bloßgestellt.
Du bist genauso krank im Kopf wie dein Vater! Ha, dieses Schwein!
Was, wenn ich aufstehen würde, wenn ich ein paar Worte über dich sagen würde?
Und auch da kann der zynische Satz fallen.
Das ist doch nur zu deinem Besten, Junge.
Ach, scheiß drauf.
Und morgen ist Vatertag. Alle diese Filme sind großartig. Aber setzen Sie sich zu einer Handlungsanleitung für Väter zusammen? Wenn all diese Filme und ihre Plots Sie nicht weiterbringen, hier ist unser kleiner Erziehungsratgeber Teil 2, Florian von Westerholt.
Der kleine Erziehungsratgeber. Heute der Raketenvater.
Eines Tages wird der Erziehungsberechtigte am Arm gezupft und es heißt:
Oh, das ist aber ganz schön schwabbelig.
Sofort am nächsten Tag meldet er sich im Fitnessstudio an.
Boah, und da werden jetzt aber sowas von die Hanteln gehoben.
Und das nur, weil du gesagt hast, er ist seinen Arm ein bisschen schwabbelig.
Aber da wird gehoben und gestemmt und schon nach wenigen Monaten heißt es:
Boah, Papa, echt, du siehst so gut aus. Die Arme schwabbeln ja überhaupt nicht mehr.
Das sind ja richtige Raketenarme.
Was für ein Kompliment.
Raketenarme.
Das ist der Grund, warum man so viele Familienväter im Fitnessstudio sieht.
Die wollen alle Raketenarme haben, um ihren Kindern zu imponieren.
Aber die Beine sind noch ein bisschen schwabbelig.
Und schwupp, steht so ein Erziehungsberechtigter auf dem Laufband.
Und das nur, um eines Tages zu hören:
Boah, Papa, du hast ja richtige Raketenbeine. Ja, und wenn man einmal auf den Raketengeschmack gekommen ist,
dann will man ja auch noch einen Raketenrücken haben.
Und einen Raketenbauch.
Ja, das ist viel Arbeit.
Aber es lohnt sich.
Denn vielleicht bekommt der Erziehungsberechtigte eines Tages die heiß begehrte Auszeichnung zum Raketenpapa.
Diese Auszeichnung kann man nur von seinen Kindern bekommen.
Man muss eine ganze Menge schwitzen dafür. Aber eines Tages heißt:
Und das ist der Traum eines jeden Erziehungsberechtigten.
Papa, hiermit ernennen wir dich zum...
Sag mal...
Ja?
Kann man so ein Gesicht auch trainieren?
Also.
Wegen diesen schlabberigen Mopsbacken, meinst du?
Ja.
Ja, ist jedenfalls kein Raketengesicht.
Naja.
Bis zum nächsten Mal.
Vielleicht doch lieber eine Auszeichnung wegen der inneren Werte.
Ja, die sind ihm ja sowieso viel wichtiger.
Bei unserem Kleinen...
Sagt er ja immer.
Erziehungsratgeber.
Und dann gehen Ehen eben auch schief. Und deshalb können manche Väter morgen am Vatertag nichts mit ihrem Nachwuchs unternehmen. Eberhard Schäfer, Berater beim Väterzentrum Berlin und Mitautor des Ratgebers für Väter nach Trennungen, stark und verantwortlich, steht da im Titel. Was ist aus Ihrer Erfahrung das Bedrückendste für Väter nach der Scheidung?
Das Bedrückendste für Väter nach Trennung oder Scheidung ist häufig die Frage, wie geht es denn weiter mit den Kindern, mit meinem Kontakt zu den Kindern, mit meiner Beziehung zu den Kindern. Also häufig glauben die Väter, will ich mal sagen, und häufig machen sie auch die Erfahrung, dass die Kinder dann mehr zur Mutter gezogen werden oder sich auch dorthin orientieren, dass da so Dinge eintreten wie, ja, die Kinder gehören nun mal zur Mutter und die Mutter ist näher dran und die müssen sich da gründlich und schnell sortieren und überlegen, wie sie dieser Beziehung zu den Kindern Ausdruck geben und was sie ihren Ex-Partnerinnen dann sagen, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Aus unserer Erfahrung sind da Väter häufig ein bisschen langsam und zögerlich, da ihren Standpunkt zu vertreten.
Für die meisten Väter ist also wichtig, ich will die Beziehung zu meinem Kind aufrechterhalten, jedenfalls für die Väter, die zu ihnen kommen. Und wenn Mütter, also die ehemalige Partnerin, diese enge Beziehung verhindern will, welche Rechte haben Väter dann überhaupt?
Na, Väter haben im Grunde die gleichen Rechte wie Mütter, wenn es das gemeinsame Sorgerecht gibt. Und das gibt es ja in den meisten Fällen, gerade wenn die Eltern verheiratet sind oder waren, dann gibt es ja das gemeinsame Sorgerecht. Dann sind Väter genauso erziehungsberechtigt und erziehungsverpflichtet, wie die Mütter das sind. Also abstrakt gesehen im Recht gibt es da keinen Unterschied. Und auch das, will ich sagen, wissen Väter nach Trennung selber nicht so gut und nicht so genau, aber sozusagen, das ist eine relativ einfache Aussage. Da gibt es keinen, der mehr Rechte hat als der, kein Elternteil, der mehr Rechte hat als der andere Elternteil.
Und deswegen muss das auch so gesagt werden. Nun gibt es aber auch Väter, die sich Unterhaltszahlungen entziehen, die kommen aber nicht zu Ihnen.
Die kommen selten zu uns oder selten kommen Väter zu uns mit so der tricky Frage, was kann ich denn tun, um weniger oder gar keinen Unterhalt zahlen zu müssen. Also ich meine, wenn eine Anspruchsberechtigung nicht mehr da ist, dann kann man dem Vater natürlich auch sagen, na, wenn keine Anspruchsberechtigung mehr da ist, dann musst du auch nicht mehr zahlen. Ja, aber so dieses Stichwort Unterhaltsverweigerer, dies müssen wir bei uns Gott sei Dank selten ziehen.
Und wenn sie kommen, schicken sie sie weg?
Kann man so sagen, ja.
Jetzt will ja die Familienministerin Giffey Väter nach Trennungen besser stellen. Sie will ändern, dass der Vater den vollen Unterhalt zahlen muss, auch wenn er mit seinem Kind viel Zeit verbringt. Hat die Familienministerin da recht?
Ich denke ja. Ich denke, das ist, da greift sie die Zeit gemäße Diskussion auf, die ja durchaus von ganz etablierten und gar nicht exotischen oder maskulistischen Vereinigungen wie etwa dem Deutschen Juristentag aufgeworfen wurde. Und der Grund dafür ist ja, dass heute viel mehr als, sagen wir, vor einer Generation oder auch noch viel mehr als vor noch 10 Jahren Väter heute viel mehr Zeit nach Trennung mit ihren Kindern verbringen, als das früher üblich war. Früher war so die Standardregelung, der Vater sieht sein Kind vielleicht ein Wochenende im Monat oder bestenfalls 2 Wochenenden im Monat. Also mit anderen Worten, es wurde so gesehen, alle Kosten, alle finanziellen Lasten, die Kinder verursachen, liegen bei der Mutter. Und deswegen soll der Vater, der seine Kinder so selten sieht, für diese Lasten aufkommen. Aber wenn Väter heute zu einem Viertel, zu einem Drittel oder gar zur Hälfte sich um die Kinder kümmern, dann ist es auch nicht mehr fair und nicht mehr angemessen, wenn sie dennoch einen vollen Unterhaltssatz zahlen müssen.
Aber es ist bei Feministinnen durchaus umstritten, oder?
Das ist bei manchen feministisch orientierten Juristinnen oder anderen Akteurinnen durchaus umstritten. Ja, aber ich meine, was ist eigentlich nicht umstritten?
Wohl wahr. Reden wir von den Vätern, die mehr sein wollen als nur ein Wochenendpapa nach einer Trennung. Im besten Fall leben ja die Geschiedenen in derselben Stadt. Da kann das Kind pendeln zwischen Mutter und Vater. Das klingt einfach erstmal, ist es aber nicht. Wie vermeiden eigentlich Väter in Konkurrenz zur Mutter zu treten, um die Liebe des Kindes zu buhlen? Wie vermeidet man das?
Ja, ich rate Vätern bei solchen Fragen immer zur Gelassenheit. Also du hast schon dein Standing gegenüber deinem Kind. Es geht nicht darum, der bessere Elternteil zu sein als die Mutter, genauso wenig wie die Mutter der bessere Elternteil als der Vater sein muss, sondern wenn die Kinder die Eltern kennengelernt haben, das ist mein Vater, der kann dieses mit mir gut, der macht jenes mit mir gern und da an dieser oder jener Stelle sind wir sozusagen ganz dicke, wenn wir Fußball spielen, wenn er mir bei den Hausaufgaben hilft, wenn er mir zur guten Nacht eine Geschichte vorliest und so weiter. Und wenn der Vater sich auf seine Fähigkeiten und auf seine guten Erfahrungen mit dem Kind besinnt, dann braucht er sich solche Sorgen um Konkurrenz gar nicht zu machen.
Und wie ist das, wenn das Kind in einer anderen Stadt wohnt? Ist Zeit dann die wichtigste Hürde, die geschiedene Väter zu überwinden haben? Was für Geschichten hören Sie aus Ihren Beratungen?
Ja, ich höre da viele Geschichten, die wirklich sehr anstrengend, sehr aufwendig, finanziell und zeitlich sehr aufwendig und auch aufreibend klingen. Da gibt es Väter, die reisen jedes zweite Wochenende, jedes zweite lange Wochenende dann meinetwegen 500, 600 Kilometer durch die Republik mit dem Auto oder mit der Bahn. Die mieten sich Zweitwohnungen, alles auf eigene Kosten oder mieten sich Airbnb-Zimmer und von da aus kümmern sie sich um die Kinder. Und dann geht Sonntagnachmittag zurück, ja, und also das sind wirklich sehr beeindruckende Geschichten, auch zum Teil, also da ist auch eine gewisse Tragik drin, weil die Väter, die reiben sich da wirklich sehr auf, die legen ihre ganze Energie da rein, den Kontakt zum Kind aufrechterhalten und gut aufrechtzuerhalten und so weiter. Und das gibt es also recht häufig.
Und dann gehört aber eine ehemalige Partnerin dazu, im besten Fall, die das dann auch würdigt.
Das ist gut, wenn das so ist. Und ich will hoffen, dass das auch häufig so ist. Natürlich ist es so, zu uns im Väterzentrum, wir sind ja eine Beratungseinrichtung, kommen natürlich häufig die Väter, bei denen es noch knirscht und kracht. Mhm. Und wo zum Beispiel der Vater, obwohl er 300, 400 Kilometer gefahren ist, dann vielleicht vor verschlossener Tür steht. Oder wo die Mutter seiner Kinder ihn kurz vorher noch kontaktiert und sagt, ja, dieses Wochenende geht das leider nicht, weil das Kind ist krank oder weil irgendetwas Gewichtiges dazwischen gekommen ist. Also das gibt es auch. Ich will die Probleme nicht größer machen, als sie sind, und ich will auch nicht den Eindruck verbreiten, als wäre es überall so schlimm. Ja, also es gibt viele gute Lösungen. Es gibt auch viele gute Lösungen auf große Distanzen, aber nicht immer ist alles toll.
Eberhard Schäfer vom Väterzentrum Berlin. Besten Dank für das Gespräch. Sie hören HR2 der Tag. Vater sein, kein Himmelfahrtskommando. Das behaupten wir mit diesem Titel, aber wir wollen es auch liefern. Und deshalb haben wir den Vater von zwei Töchtern gebeten, aufzuschreiben, was für ihn Glück ist, morgen am Vatertag und auch an allen anderen Tagen seit der Geburt seiner Töchter.
Auf der Rückfahrt vom Krankenhaus bin ich so vorsichtig gefahren wie noch nie im Leben. Immer ein Auge am Rückspiegel, ob das Bündelchen, aus dem das kleine Gesicht meiner Tochter herausschaut, nicht irgendwie verrutscht. Das andere Auge auf der Straße. Nur nichts streifen, nur nicht zu grob über einen Buckel fahren, am besten schweben, damit wir sicher nach Hause kommen. Mittlerweile ruft mir eine Vierjährige aus fast 3 Meter Höhe von einem Baum zu, »Du kommst nicht hier hoch!« Das stimmt, und mir bleibt nur zu staunen, wie sie über die dünnen Zweige dahin gekommen ist. Und die Gewissheit, die kommt da auch wieder runter, ganz alleine. Ganz früh gab es ein Spiel, das etwa so ging. Papa macht ein Fenster auf und erzählt, was draußen so alles zu sehen ist. Tochter gluckst oder sagt gar nichts, hört aber aufmerksam zu bis zu dem Tag, an dem sie aus dem Monolog einen Dialog machte. Wahrscheinlich hatte ich mich den Winter über darüber beschwert, wie nass es draußen schon wieder war. Nass! Und dann zeigte sie eines Tages auf den wieder mal strömenden Regen, strahlte mich an und sagte laut und deutlich, »Na!« Und ich sagte, »Stimmt«, und dachte, jetzt haben wir uns gerade das erste Mal im Leben gepflegt unterhalten. Meine ersten Vaterrollen sind wahrscheinlich in keiner soziologischen Dissertation erwähnt. Es handelt sich um Olchi-Opa mit der Knochenpfeife, den trägen Seebär aus Petsy und einen schlecht gelaunten Vampir sowie einen fernsehsüchtigen Werwolf aus dem Fabelwesenwald des Ritter Rost. Meine Tochter entschied, wer von denen sie heute ins Bett bringen sollte. Mittlerweile sind sie alle mehr oder weniger vergessen, aber ich bin mir sicher, dass sie einen nicht zu verachtenden Anteil an unserer frühkindlich-väterlichen Bindung haben. Die kleine Schwester geht vor dem Einschlafen übrigens ganz anders vor. Sie bestellt in selbstgeprägten Kürzeln die zu singenden Lieder. Wer hat die? Nämlich die schönsten Schäfchen. Weißt du wie viel? Nämlich Sternlein stehen und immer wieder Mond. Den von Claudius, der aufgegangen ist. Als ihr das erste Mal klar war, dass sie für längere Zeit mit Papa alleine sein würde, ohne Mama, hat sie sich bitter beschwert. Aber höchstens eine Minute. Danach war irgendwie klar, dass das jetzt auch Teil des Lebens ist. Und auch das hat sie mir deutlich signalisiert, nicht der Schlimmste. Die Mutter der beiden hat solche und ähnliche Augenblicke übrigens auch erlebt. Sie sind vielleicht nur deswegen väterlich, weil es eben meine sind. Aber einen kleinen Unterschied gab es schon. Im ersten Jahr hat die Mutter bekanntlich den Vorteil, dass sie näher dran ist an den Kindern. Und der Vater hat den Vorteil, dass er nicht so nahe dran sein muss. Manchmal gibt es morgens ein unsägliches Genörgel und Getrotze und ich bin froh, wenn ich die beiden erstmal vom Hals habe. Allerdings vermisse ich sie schon 10 Minuten später wieder. Und das wäre dann auch meine indirekte Antwort auf die Frage, ob beim Elternsein die schönen oder die schwierigen Momente überwiegen. Beide natürlich. Und wer Zeit zum Wiegen hat, der kümmert sich noch nicht genug um seine Kinder. Ihnen ist sicher aufgefallen, dass ich lauter banale Sachen erzählt habe, die auch andere Väter und Mütter erzählen. Das ist der Einfluss meiner Töchter. Ich habe ihnen so oft dabei zugesehen, wie sie begeistert Dinge das erste Mal tun, dass es mir gerade jetzt so vorkommt, als wäre ich der erste Vater auf der Welt, der von seinen Kindern schwärmt.
Rainer dachselt über das Glück des Vaterseins. Aber auch der Kollege muss leisten, was alle anderen Väter täglich als Herausforderung erleben. Wie bringe ich Job und Familie unter einen Hut? Jörg Maywald noch einmal, Psychologe und Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind. Ticken deutsche Unternehmen inzwischen so, dass Väter und ihre Bedürfnisse ernst genommen werden?
Noch viel zu wenig. Ich glaube, da ist noch richtig Luft nach oben. Also zum einen beginnt es ja, gerade was das wirtschaftliche Leben betrifft, damit, dass wir immer noch sehr unterschiedliche Einkommen haben zwischen Frauen und Männern. Die berühmte Teilzeitfalle, insbesondere bei den Frauen, ja dann zuschlägt und auch noch schlimmer, nicht gleiches Geld für gleiche Arbeit bezahlt wird, was oft vergessen wird. Meistens wird das ja so unter Gleichstellungsaspekten diskutiert, ist natürlich auch wichtig. Aber was oft vergessen wird, das geht auch auf Kosten der Kinder.
Da reden wir gleich drüber. Ich würde, bevor wir da noch mal tiefer einsteigen, ganz kurz aufs Elterngeld schauen. Können Sie einschätzen, wie viele Väter gern mehr als 2 Monate Elternzeit nehmen würden, das aber nicht geht?
Also zunächst mal haben wir schon eine ganz gute Ausgangsposition. Wir haben ein gutes Drittel der Väter, die Elternzeit in Anspruch nehmen. Aber viele wollen viel mehr. Mhm. Eben auch mehr als diese berühmten 2 Vätermonate. Und da steht die Berufstätigkeit, das Wirtschaftsleben oft im Widerspruch.
So, und jetzt reden wir übers Geld. Liegt es nur am Ehegattensplitting, dass zahlreiche Frauen Teilzeit arbeiten und die Hauptlast des Verdienens bei den Vätern liegt?
Es sind, glaube ich, vor allem 2 Gründe. Das Ehegattensplitting, was Sie gerade angesprochen haben, bevorzugt ja die Ehe auch ohne Kinder, das ist der entscheidende Punkt, und benachteiligt nicht miteinander verheiratete Eltern, die eine sehr große Gruppe inzwischen in Deutschland darstellen. Im Grundgesetz heißt es ja, Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutz des Staates. Das ist auch okay. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Ehe an sich unabhängig von den Kindern ökonomisch bevorzugen müssen. Das Ehegattensplitting ist einfach veraltet. Es muss endlich abgeschafft werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das Wirtschaftsleben, Arbeitgeber verkennen häufig, dass sie einen Gewinn daraus ziehen, wenn auch Väter mehr sich um ihre Kinder kümmern können. Sie erwerben Fähigkeiten, die auch im Beruf sehr wichtig sind. Das heißt, mehr Teilzeitmöglichkeiten, mehr Jobsharing, das, was wir so mit Lebenszeitkonten bezeichnen, dass es Zeiten gibt, wo auch Väter wenig Zeit haben im Beruf, weil sie eben sich auch mit den Kindern zusammen sein wollen, während es andere Zeiten gibt, wo das ausgedehnt werden kann. Das muss auf den Lebenslauf bezogen differenziert werden können.
Stichwort Ehegattensplitting nochmal. Seit Jahrzehnten wird darüber geredet. Warum ist das eigentlich so resistent für Veränderung? Wer dreht daran, dass sich das nicht ändert?
Es sind vor allem die, die davon profitieren. Das heißt, sehr stark unterschiedlich verdienende Paare. Das heißt, meistens ja der Mann, der dann richtig viel verdient, davon profitiert er enorm. Das heißt, es ist eine, ich würde sagen, auch sehr patriarchale Haltung, die da zum Tragen kommt. Und sicherlich auch ein konservatives Familienbild, was nicht mehr der Zeit heute entspricht.
Also das wäre für künftige Regierungskoalitionen auch mal ein wichtiger Punkt, da dran zu gehen, nicht nur an Klimawandel und Digitalisierung, oder?
Die Zeit ist wirklich reif dafür und es gibt ja auch viele Parteien, die das inzwischen fordern, abzuschaffen und mehr auf kindbezogene Leistungen finanziell zu fördern und das nicht an der Ehe festzumachen.
Und sehen Sie gesellschaftliche Gruppen und Parteien, die sich ins Zeug legen für die gleichen Rechte von unverheirateten Paaren? Sie haben sie vorhin kurz erwähnt.
Ja, natürlich. Also gesellschaftlich gibt es große Gruppen, vor allem die Jüngeren, die eben doch ein anderes Leben hier führen. Es ist vielleicht auch ein Stück ein Generationenproblem, denn wir wissen, die Mehrheit der Wähler ist inzwischen jenseits der 50. Mhm. Das heißt, die denken eher an Rentenfragen und weniger an das, was junge Familien benötigen. Hier braucht es mehr Durchsetzung, auch mehr politisches Engagement, gerade der jungen Familien mit Kindern.
Versuchen wir mal gemeinsam ein Schlusswort unter diese Ausgabe zum Vatertag, okay? Ich fange mal an. Vater sein wird dann zum Himmelfahrtskommando, wenn der Mann sich aus der Verantwortung stiehlt. Vater sein wird kein Himmelfahrtskommando, und jetzt sind Sie dran, wenn Väter was machen?
Wenn Väter ihren Platz in der Erziehung den Kindern gegenüber, vor allem auch in der Beziehung Kindern gegenüber, selbstbewusst einnehmen und sich dafür engagieren.
Jörg Maywald, besten Dank für die Gespräche mit Ihnen. Und hier noch ein Hinweis aufs Hessenfernsehen. Philipp Engel fragt in seiner Serie am Mittwoch, am 5. Juni um 21.45 Uhr, neue Väter, gibt's die wirklich? In der Reihe Engel fragt im hr-Fernsehen. Wiederholung dann am 8. Juni um 17.45 Uhr. Und das war der Tag in hr2. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend.